Ja, zu Beginn dieses Podcasts einmal eine Triggerwarnung. Wir sprechen in diesem Podcast über unter anderem Themen wie Suizidgefährdung bzw. eventuellen aufkommende Suizidgedanken. Aber auch das Thema Tod an sich kann für Menschen, die in einer akuten Situation, dass sie einen Menschen in ihrem Leben verloren haben, dazu führen, dass es für diejenigen ein Triggerpunkt sein könnte. Deswegen bitte ich dich jetzt hier abzuschalten, falls du dich in einer solchen Situation befindest oder du das Gefühl hast, dass dieser Podcast nicht das Richtige für dich ist. Dazu haben wir auch nochmal Informationen in den Shownotes für eben Stellen, zu denen du dich wenden kannst, falls das für dich Themen sind. Danke. Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Leben und Lassen. Und zwar haben wir heute zu Gast die Sophie. Herzlich willkommen, Sophie.
Hallo.
Hi. Irgendwie ist es heute leider aber auch eine traurige Premiere, weil heute das erste Mal Katrin nicht an meiner Seite ist. Das heißt, ihre liebevolle Stimme werdet ihr heute etwas vermissen. Sie ist aus privaten Gründen heute nicht mit dabei, aber das sollte hoffentlich ein Einzelfall bleiben. Macht euch keine Sorgen. Am heutigen Tage sprechen wir mit Sophie über das Thema Trauer. Sophie, möchtest du einfach mal deine Geschichte erzählen? Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn du einmal darüber erzählst.
Ja, mein Papa ist gestorben 2018, da war ich gerade 22 Jahre alt. Das war relativ plötzlich, also er hatte einen Herzinfarkt und ist einfach tot vom Fahrrad gefallen quasi. Es kam aber nicht so ganz unerwartet, weil er da schon über 80 war. Also er war ein sehr alter Vater für mich als junge Tochter quasi. Ich wusste schon immer, ja, der wird jetzt wahrscheinlich nicht leben, wenn ich 50 bin. So, und trotzdem kam es dann natürlich sehr überraschend. Und hat mein Leben ganz schön geprägt, muss ich sagen. Und auch so, mein Verhältnis zu mir selber quasi. Das klingt jetzt viel esoterischer, als ich es meine. Aber ich dachte immer so, oh Gott, so, ne, er hatte halt einige Herzinfarkte und auch einen Schlaganfall, so über die letzten 10, 15 Lebensjahre hinweg. Und jedes Mal dachte ich so, oh, scheiße, also wenn das so schlimm ist, wenn er krank ist, dann halte ich das, glaube ich, nicht aus, wenn er tot ist. Und deswegen dachte ich früher immer, wenn es soweit wird, dann muss ich mal gucken, ob ich mir nicht das Leben nehme. So. Und das war jetzt gar nicht so dramatisch gemeint oder so, sondern einfach so, ich glaube, ich wäre damit total überfordert. Und tatsächlich, als er tot war, hat sich das total geändert. Also es ist das Schwerste, was ich je aushalten musste, aber zugleich hat mich das auch total stark gemacht, quasi da irgendwie so durchgegangen zu sein. Und das ist was ich mir gerne gewünscht hätte, dass einem das vorher mal einer sagt. So. Also ich finde, über Trauer wird ziemlich wenig gesprochen. Dabei betrifft es ja alle früher oder später irgendwann im Leben. Und ich finde es super spannend, auch von anderen die Geschichte zu hören. So, deswegen dachte ich, es wäre spannend, wenn ich heute mal hier erzählen würde.
Ja. Du bist jetzt 27, hast du mir ja gerade gesagt. Genau. Und das heißt, es ist 5 Jahre her seitdem. Erzähl mal, wie war so die Zeit seitdem für dich? Also ich sag mal, es gibt ja da natürlich theoretische Annahmen für, wie das alles so sein soll. Aber ich finde, es ist eigentlich viel wichtiger, erstmal zu sagen, Trauer ist individuell. Ich glaube, das ist das, was auch unser Podcast sagen soll. Trauer ist individuell. Aber wie war das so für dich in der Zeit?
Ich habe relativ schnell gemerkt, das Leben nehmen muss ich mir jetzt nicht. Weil irgendwie, also die ersten Tage waren wir natürlich als Familie total viel zusammen. Und da ist die Message noch gar nicht so angekommen, ne? Also, dann könnte man ja einfach sagen, er geht halt gerade nicht ans Telefon oder so, ne? Also, das dann wirklich zu begreifen, dass er jetzt wirklich überhaupt nie wieder ans Telefon geht und nie wieder da sein wird, so, das habe ich bis heute noch nicht so ganz begriffen. Also, meistens schon, aber manchmal denke ich immer so, oh, das muss ich mal Papa erzählen. So. Mhm. Und da muss ich immer wieder denken, nee, du wirst ihm halt nie wieder was erzählen. Das ist schon was jetzt nie so ganz, glaube ich, fertig ist oder irgendwie gut so. Genau, ich hatte so 6 Wochen oder so, nachdem er tot war, bin ich Skifahren gewesen mit Freunden. Das war schon ewig geplant, also bevor er gestorben ist, sonst hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Aber da stand ich so auf der Piste, bin irgendwie mit Vollgas so die Piste runtergedüst und hatte so eine Freude an dieser Geschwindigkeit, so, weil ich super gerne Skifahren. Dann dachte ich so, krass, guck mal, das ist immer noch genauso schön. So, die schönen Sachen machen halt genauso viel Spaß wie vorher. Also ich weiß, das geht nicht allen Trauernden so, es ist auch völlig okay, wenn es einfach mal irgendwie nur fies und mies ist so, aber das hatte ich zum Glück nie, sondern ja, dieser Schmerz und die Freude irgendwie am Leben waren total gleichzeitig. Ja, also es war ein ganz schönes Gefühlschaos und das hat sich auch über Jahre hingezogen mit Aufs und auch ziemlich tiefen Ups. Genau, also es war irgendwie eine total abwechslungsreiche Erfahrung, teilweise total überfordernd, teilweise ganz normaler Alltag, den ich auch genießen konnte. Also es war total abgefahren, ganz, ganz anders, als ich es erwartet hätte. Zwischendurch habe ich diesen Satz, Trauer ist individuell, total gehasst, weil ich dachte, oh Gott, mir muss doch jetzt bitte mal einer sagen, was jetzt hier als nächstes kommt und was ich machen muss und wann es wieder gut wird. Ja. Ja, deswegen fand ich den Satz eine Zeit lang ganz schön bescheuert, aber es ist, halt so. Ne?
Ja, weil es im Endeffekt ja, also was ist ja auch, manchmal will man gar nicht hören, was es ausdrücken soll, weil es halt quasi ja im Endeffekt eigentlich nur sagen soll, egal wie du das gerade empfindest und wie du gerade vielleicht auch damit umgehst, solange das für dich okay ist, dann ist es okay. Und das ist ja irgendwie so das, wenn man das so bedenkt, dann ist es immer gut.
Ja.
Aber in dem Moment, wenn man eigentlich irgendwie eine Lösung haben möchte, dann ist, kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön anstrengend auch irgendwie ist, ne?
So eine Gebrauchsanweisung hätte ich gehabt. Bist du gerne mit mehreren Schritten, wo auch dran steht, wie lange die dauern und was man tut, sodass, woran man sich jetzt langhangeln kann.
Das,
so.
Ist ja, das ist ja spannend. Ich als Bestatter habe das natürlich alles theoretisch gelernt. Und da gibt es, ich sag mal, wie eine Gebrauchsanweisung von unterschiedlichen Theoretikern, die da unterschiedliche, ich sag mal, Erfahrungsberichte zusammengefasst haben, Studien dazu gemacht haben, etc. Und das kann man ja so in gewisse Phasen unterteilen. Gab es für dich auch so gewisse Phasen oder war das wirklich kurzschrittig und mal ging es auf und dann ging es wieder ab und dann, wie war das für dich so?
Doch, also es gab schon Phasen, aber jetzt nicht die klassischen, die teilweise so beschrieben werden. Diese Phasen haben sich auch immer wieder abgewechselt und man macht dann 4 Schritte vor und dann 10 zurück so. Also ich weiß noch, so die ersten paar Wochen, da ging es wirklich nur so ums Überleben quasi. Also nur darum irgendwie, okay, jetzt muss man hier diese ganzen Sachen ausfüllen. Man muss irgendwie eine Bestattung organisieren. Man muss dann diesen toten Körper nochmal sehen. Also muss man nicht, aber ich hatte das Gefühl, ich muss das so, ich möchte das nochmal machen. Genau, also da war irgendwie so ganz viel. Und genau, dann danach wieder in den Alltag zurückzufinden, war auch ganz schön aufwendig. Dann habe ich super viel gearbeitet und versucht, mich viel abzulenken und so. Genau, und zwischendrin halt so diese ganz krasse Trauer, so dass ich Nackenschmerzen hatte, weil ich ein paar Tage im Bett auf der Seite lag und geheult habe und mir Krankenhausdokus angeguckt habe und irgendwann so einen ganz steifen Hals hatte, so. Genau, und dann tatsächlich so ungefähr 1 Jahr nach dem Tod hat es mich nochmal richtig gerissen. Also da hatte ich so ein paar Monate, wo ich da so dachte, boah, oh Gott, jetzt muss ich wirklich, glaube ich, eine Therapie machen. Jetzt kann ich hier gar nicht mehr aus dem Bett und so. Das war ganz schön heftig, genau. Und so ging es dann halt auf und ab und tatsächlich so die letzten 2-3 Jahre ist noch was dazugekommen, das ich vorher nicht so hatte, sondern also es ist gar nicht mehr so krass schmerzhaft, das ist schon auch noch sehr selten, aber was ich jetzt merke ist, dass bei mir zur Trauer auch so voll viele schöne Gefühle gehören, sodass ich wirklich gerne auch so an Momente mit meinem Papa zurückdenke und dann so lache oder halt mich einfach freue, den gekannt zu haben so und so viel Zeit auch mit dem gehabt zu haben, bis er halt gestorben ist und genau, das fand ich irgendwie so ganz schön, das einfach für mich auch unter Trauer zu verbuchen. Also ich finde, ich trauere immer noch, aber jetzt halt auch viel halt, indem ich so die Erinnerung genieße einfach. So, genau, das hat sich gewandelt und ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch wieder positiv an ihn denken kann, weil das am Anfang halt immer nur schmerzhaft war und immer nur ganz, ganz schrecklich. Ja, und so gefällt es mir viel besser. Aber das braucht natürlich Zeit so.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade, dass man halt auch quasi diese positiven Gefühle auf einmal dann auch haben kann. Und nicht nur sagt, ich bin traurig.
Ja.
Gab es für dich da irgendwie einen Kipppunkt, irgendeinen Moment? Oder war es irgendeine Phase vielleicht in deinem Leben, die dazu geführt hat, dass du auf einmal gesagt hast, vielleicht ich akzeptiere das und oder ich kann das akzeptieren? Oder wie gab es da so einen Punkt? Oder kannst du, oder?
Also akzeptiert habe ich es eigentlich immer so. Ab dem Moment, wo er tot war, war mir das auch, Also so dieses Verleugnen oder dieses ihn zurückwünschen, das hatte ich komischerweise nie, weil ich, also ich glaube, ich hatte immer Angst, wenn ich jetzt mich traue, dran zu denken, dass er vielleicht irgendwie, also wie wäre es, wenn ich ihn nochmal sehe oder so. Das habe ich mir so schmerzhaft vorgestellt, dass ich das irgendwie weit weggeschoben habe und so versucht habe, sehr rational daran zu gehen, zu sagen, nein, der ist tot und der kommt nicht wieder und das muss ich jetzt irgendwie verstehen. So, das hat auch ganz gut geklappt. Also ich glaube, dass dieses, dass es nach einem Jahr mir nochmal richtig schlecht ging, daran lag, dass ich eine neue Beziehung hatte und mein neuer Partner dann so der erste war, der wirklich diese Trauer auch mit mir aushalten konnte und wo ich mich halt total dann da reinfallen lassen konnte. Und das war sehr hilfreich, da jemanden zu haben, so, weil das sehr selten war in meinem Freundeskreis, dass da jemand wirklich sich auch so getraut hat und ich mich dem dann auch mit diesen Gefühlen so öffnen konnte. Genau, und ich glaube, da hat mein Freund dann leider vieles abbekommen, was ich vielleicht im ersten Jahr noch so ein bisschen mit mir rumgeschleppt habe und versucht habe, erstmal irgendwie Alltag und so zu managen. Genau, und ich glaube, dass es daran lag, dass es da plötzlich nochmal so ganz krass aufgebrochen ist. Ja.
Du sagst jetzt nach einem Jahr, häufiger hört man ja auch, dass quasi Trauer gerade an den Todestagen, Geburtstagen schlimmer wird. Wie empfindest du das?
Ach, ich finde den Tag davor ganz schlimm. Immer so den Tag davor. Ja, den muss ich mir frei nehmen, weil ich da immer denke, oh Gott, morgen ist der Todestag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der wird bestimmt ganz schlimm. Und am Todestag denke ich mir dann so, ja, ich bin schon traurig, aber jetzt ist schon 12 Uhr, da habe ich ja die Hälfte schon geschafft. So, und dann ist es quasi schon vorbei. So, aber die Angst vor dieser Trauer ist wirklich, also die ist wirklich schlimm. Die Trauer selber finde ich dann immer gar nicht so schlimm in dem Moment. Ja, ich nehme mir auch am Todestag und an seinem Geburtstag immer irgendwas Schönes vor und gehe dann wandern oder so. Genau, so dann habe ich auch noch ein kleines Goodie, auf das ich mich freuen kann. Und das hilft. Das kann ich wirklich empfehlen, dass man dann nicht einen Tag zu Hause sitzt, eine Kerze anstarrt und denkt, oh Gott, und jetzt versinke ich da drin. Also kann man machen, wenn einem danach ist, aber ja.
Ja. Noch eine Sache, die jetzt auch quasi mir jetzt in dem Zuge aufgefallen ist. Du hattest jetzt gerade auf die Reaktion deines dann neuen Partners gesprochen und sagtest, in dem Jahr davor war es schwierig. Wie war denn die initiative Reaktion deiner, also die initiale Reaktion deiner Umgebung, die ja offensichtlich quasi dir nicht komplett alles ermöglicht hat. Was war da gut, was war da schwierig?
Also ich konnte da mit meiner Mama total gut, die hatte ja dasselbe Schicksal, nur halt mit ihrem Mann und ich mit meinem Vater so. Genau, das hat sehr gut funktioniert und auch mit meiner besten Freundin hat das sehr gut funktioniert und auch ein, zwei andere Leute, die mir nahestehen, mit denen konnte ich da offen drüber sprechen. Aber ich habe gemerkt, dass so einige, die ich vorher als Freunde bezeichnet hätte, da völlig überfordert mit waren und dann, ich glaube, einfach aus dieser Überforderung raus so getan haben, als wäre gar nichts gewesen so. Und dann dachte ich auch so, oh, wenn das so ein krasses Thema ist, dann kann ich ja jetzt auch nicht sagen, du übrigens, ich bin immer noch traurig so. Und dann habe ich das einfach mit totgeschwiegen und habe mich dabei irgendwie total alleingelassen gefühlt. Und dann teilweise auch die Leute einfach geghostet, so wo ich im Nachhinein denke, naja, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, das mal zu kommunizieren, aber in dem Moment konnte ich das gar nicht und habe mir einfach so gewünscht, dass die das irgendwie verstehen so und von selber auf die Idee kommen, aber naja, irgendwie, ich war da 22, das heißt, meine Freunde waren auch in einem ähnlichen Alter, da ist es vielleicht auch viel verlangt. Also ich weiß nicht, ob ich das damals, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, so viel besser gemacht hätte. Ja, aber da war ich schon enttäuscht von einigen Leuten so, ja.
Ist jetzt einfach zu sagen quasi, jetzt, wo man diese 5 Jahre Erfahrung gemacht hat, aber was, wenn du jetzt quasi deinen Freunden eine Empfehlung machen könntest, das hätte mir geholfen oder das würde mir helfen, quasi vor 5 Jahren. Was würdest du dann sagen?
Also zum Beispiel, dass man mich fragt, naja, wie ist er denn gestorben und wie ist die Trauer denn so und wie war das nochmal so, seinen toten Körper zu sehen und so. Also ich glaube, das sind so Sachen, mit denen kann man so Gesprächsangebote machen. Dann hätte ich schon ziemlich schnell signalisieren können, ob ich da gerade reden will oder nicht. Genau, und halt auch einfach so ab und an vielleicht mal mit einer Tiefkühlpizza und Schokoeis und irgendwie 2 DVDs zur Auswahl vor der Tür stehen oder so, das hätte ich gut gefunden. Oder zum Beispiel, dass sich jemand den Todestag im Kalender notiert und dann einfach so 2, 3 Tage vorher fragt, du, hast du einen Plan für den Tag? Willst du da irgendwie reden? Wollen wir uns was vornehmen? So, das hätte ich total schön gefunden. Also wenn jemand, der uns jetzt zuhört, jemanden im Umfeld hat, so, dann wäre das vielleicht eine Idee. Ja.
Ja. Da habe ich nämlich tatsächlich gerade dran gedacht, weil, also natürlich auch das, da fangen wir jetzt wieder beim Individuell an. Für jeden ist es, glaube ich, unterschiedlich.
Ja.
Manche brauchen auch einfach wirklich, wie du sagst, diesen Tag dann alleine, um zu Hause zu sein und niemanden um sich herum zu haben, diesen Todestag, aber vielleicht auch einfach generell trauern alleine. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach nur als Angebot zu geben. Und dann kann man ja immer noch Nein sagen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was. Und ja, auch Ziel unseres Podcasts ist ja quasi, dieses Thema mehr in unsere Gesellschaft mit reinzubringen, weil, glaube ich, lieber dazu gebracht, man lieber sich dazu entscheidet, nichts zu sagen, als irgendetwas zu sagen, weil man könnte ja was Falsches sagen.
Ja.
Aber ich glaube, diese Angst, und das ist ja auch im Endeffekt das, was du gerade sagst, ist vielleicht auch unbegründet, weil
Ja, also es hätte bei mir nichts gegeben damals, wo ich dann im Nachhinein gesagt hätte, oh, das war jetzt doof. Also im schlimmsten Fall hätte ich vielleicht geweint und dann, naja, das habe ich da halt gemacht so. Ja. Das wäre dann auch für mich nicht schlimm gewesen, hätte das halt der andere einfach mal aushalten müssen. So. Also es gab nichts, wo ich jetzt dachte, boah, hoffentlich sagt er das nicht. Ich weiß noch, mir haben ein paar Leute irgendwie so eine SMS geschrieben, so ja, melde dich, wenn du was brauchst. Und damit hatten die sich, glaube ich, so gefühlt, als wären sie aus dem Schneidern. Ich hätte ganz oft was gebraucht, aber wusste in dem Moment gar nicht was oder hätte das dann, als es mir so richtig schlecht ging, auch gar nicht kommunizieren können. So. Also gut sind da konkrete Angebote. Ich weiß noch, einer, das war eigentlich ein entfernter Bekannter, aber das hat mich total gefreut damals. Der schrieb so, hey, ich bin nicht so gut im irgendwie große Worte schwingen, so, aber wenn du mal zusammen einfach nur schweigen und einen Schnaps trinken möchtest, dann melde dich. Und das fand ich total schön. Ich wusste, wenn ich in der Situation bin, dann weiß ich genau, wen ich da fragen kann. Das fand ich gut. Ich glaube, da hätte ich dann auch quasi den Schritt machen können und mich melden können. So. Ja.
Du hast gerade was Interessantes gesagt, konkret sein. Ich glaube, das ist nochmal was, was wir nochmal aufgreifen könnten, weil ich finde, du hast gerade total geäußert, dieses Schweben und irgendwie was haben, was initiiert jetzt den nächsten Schritt oder so, quasi wie so eine Anleitung zu haben. Die kriegt man nicht. Ne? Das heißt, das gibt's nicht konkret und das kann niemand einem geben. Aber quasi dann auch noch, wenn man selber schon nicht weiß, was man machen muss, vielleicht von anderen in irgendeiner Form so einen kleinen Rahmen zu bekommen.
Mm.
Das höre ich jetzt gerade von dir so raus, könnte helfen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist ja auch, dass unser Gespräch soll ja gar nicht dazu führen, so unter dem Motto, wir machen jetzt eine Anleitung, wenn jemand in deiner Umgebung traurig ist, dann mach das.
Und dann ist er wieder fröhlich.
Und dann ist er wieder fröhlich, hundertprozentig.
Das wird nicht passieren. Nee. Ja.
Aber ich glaube, so konkret sein und vielleicht einfach Angebote zu machen in der Situation, wo man selber vielleicht überhaupt keine Angebote machen kann oder irgendwie sagt, ich brauche jetzt gerade das, weil man das gar nicht weiß, könnte helfen. Ja.
Voll.
Gab es irgendwelche Reaktionen oder irgendwelche Menschen oder irgendwelche Situationen, die dir besonders wehtaten? Aber auch Situationen, die dir besonders gut taten?
Also ich glaube, der krasseste Moment war wirklich nochmal seinen Leichnam zu sehen. So, mein Papa hat seinen Körper gespendet, also Medizinstudierende durften danach quasi ihn einmal komplett auseinandernehmen. Und deswegen war es nicht so einfach, ihn nochmal zu sehen. Er war dann halt schon tiefgekühlt und lag halt in so einem sehr kahlen Raum und es war nicht möglich, irgendwie jetzt so lang, wie ich das wollte oder irgendwie in einer schöneren Umgebung oder so Abschied zu nehmen. Das war damals ganz schön hart. Aber ich war auch drauf gefasst, weil, wir hatten da lang drüber gesprochen, dass er das machen möchte, wenn es mal soweit ist. Aber das war so ein Moment, der war wirklich heftig so. Also das ist auch, glaube ich, so die Erinnerung, an der ich noch am längsten so zu knapsen hatte quasi. Und gleichzeitig bin ich total froh, das noch gemacht zu haben. Also wirklich diesen Körper nochmal gesehen zu haben, auch angefasst zu haben und zu merken, gut, der ist wirklich kalt, da wird wirklich auch jetzt kein Leben mehr reinkommen oder so. Das war mir damals irgendwie wichtig, das auch so wirklich mit allen Sinnen so zu begreifen quasi. Ja, genau.
Und von den Sachen, die oder irgendwelche Sachen, die quasi besonders gut waren, kam es zum Beispiel zu dieser Situation mit dem Schnaps?
Nee, also ich dachte immer, oh Gott, weil ich mich mit der Trauer schon schwer getan habe, wenn ich jetzt anfange, im Trauern zu trinken, ich glaube, das wäre keine gute Kombi, deswegen habe ich damals fast gar nicht getrunken, weil ich dachte, okay, gut, nicht, dass ich jetzt hier noch zusätzlich mir eine Sucht irgendwie auf den Hals
Verständlicherweise finde. Übrigens, das ist klar.
Ja, genau, nee, deswegen habe ich das damals lieber gelassen. Also ich glaube tatsächlich dieser Moment auf der Skipiste, der war so der, aus dem ich am meisten Kraft gezogen habe, weil ich da so gemerkt habe, gut, das Leben ist gut, ich kriege das alles irgendwie hin, so, das ist es auf jeden Fall wert, sich dadurch zu boxen, so. Und dann auch irgendwann so zurückzugucken und zu merken, das wird langsam, also es ist immer noch schrecklich, aber ich merke jetzt, ich habe da eine totale Kraft rausgeschöpft aus diesem Wissen, das ist das Schlimmste, was mir bisher passiert ist und also gut, ich habe jetzt noch Leute um mich rum, die werden auch irgendwann sterben und wahrscheinlich vor mir so. Ich denke da an meine Mama zum Beispiel und das wird auch nicht leicht, aber ich glaube, es wird, wenn dann, ähnlich schlimm und nicht viel schlimmer. Und jetzt weiß ich quasi, egal was in meinem Leben kommt, ich glaube, ich komme da irgendwie durch. So, das ist auf jeden Fall was, was mir sehr irgendwie weitergeholfen hat, so, weil ich dann oft irgendwie, wenn im Leben manchmal passiert ja einfach irgendein Mist, so, und dann denke ich halt immer, ja, das wird schon, das kann ich schon irgendwie, so, ja.
Ja, krass, das quasi aus Leid mit etwas Zeit Hoffnung wurde, ne?
Ja.
Also quasi Hoffnung fürs ganze Leben. Krasse Erkenntnis, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall.
Ja, ist es. Und also, ich finde das so ein bisschen schwierig, das so als Message quasi zu sagen, so, hey, man muss an jedem, was irgendwie mies ist, so noch was Gutes finden können, finde ich gar nicht so. Es ist auch voll okay, wenn man einfach nur schlimm findet, dass jemand tot ist. Da muss man dann nicht rausgehen und sagen, juhu, aber das war auch gut, weil so. Also, das ist gar keine Notwendigkeit, aber ich bin sehr froh, dass es jetzt bei mir so ist, dass ich das so sehen kann, so. Ja.
Mit 22, gut, du bist 27, du bist immer noch jung, aber mit 22 ist es ja schon eine, ich sag mal, unnatürlichere Situation. In der Umgebung hat man keinen Vergleich in irgendeiner Form so oder selten Vergleiche von Leuten, die ihre Eltern verloren haben. War das für dich auch nochmal besonders schwierig oder dass du quasi da irgendwie auch gemerkt hast, du hattest quasi, ich sag mal, keine Ahnung, wenn man 50 ist oder so, gibt es mit Sicherheit einige Leute, die man um sich herum hat, die ihren Vater, ihre Eltern verloren haben.
Ja, ich glaube, also Leute, die damals vielleicht schon selber was Ähnliches erlebt hätten, die wären vielleicht besser für mich da gewesen. Ich habe mir dann geholfen, indem ich jeden Podcast gehört, jedes YouTube-Video geguckt habe, jeden Blogbeitrag gelesen, den ich finden konnte von Leuten in meinem Alter, die auch schon jemanden verloren hatten. So, das gibt es ja nicht so oft. Also schon öfter, als man denkt, aber jetzt in meinem privaten Umfeld hatte ich niemanden. Ich glaube, mir hat das total geholfen, mich mit denen so ein bisschen auszutauschen. So, um halt dieses, wie läuft denn das? Ist das noch normal? Mir geht's immer noch schlecht. So, bin ich krank? Ist das noch normale Trauer? Muss ich mir Sorgen machen? Mache ich was falsch? So, ne, das hätte mir total geholfen damals.
Ja.
Aber ging ja auch ohne.
Ja. Hast du auch irgendwelche Angebote in Anspruch genommen, wo du jetzt gerade gesagt hast, Du hast viel recherchiert und viel geschaut, aber hast du irgendwie quasi auch vielleicht irgendwelche Gesprächsangebote in Anspruch genommen oder irgendwelche quasi gegenseitigen, also irgendwas, weiß nicht, eine Mail-Partnerschaft oder sowas in die Richtung?
Nee, also ich hatte eine Zeit lang überlegt, eine Trauergruppe zu suchen, aber meine Mama war in einer und meinte dann, das waren nur 80-jährige Frauen. Dann hatte ich die Suche, wenn ich gerade eh für gar nichts Kraft habe, dann spare ich mir die Suche mal. Also vielleicht hätte ich auch was Passendes gefunden, so keine Ahnung. Im Nachhinein bin ich jetzt auch auf ein paar Angebote gestoßen, bei denen ich dachte, naja, vielleicht, keine Ahnung, hätte man da mal gucken können, damals. Aber jetzt, heute habe ich nicht mehr das Gefühl, was zu brauchen. So, heute geht es mir ganz gut damit, ja.
Ja, auch da wieder quasi genau das, mehr oder weniger auch eine Antwort auf die Frage. Ne? Viele Leute erfahren das glücklicherweise in ihrem Leben erst relativ spät.
Ne? Ja.
Das ist so. Klar, und dann der Partner, das ist auch nochmal eine andere Sache, aber das ist auch eine ganz andere Trauersituation.
Ja.
Muss man ja auch so sehen. Und dann in so eine Trauergruppe zu kommen, schwierig.
Genau, also ich glaube, ich hätte dann schon eine Gruppe gebraucht von Leuten in meinem Alter, die auch irgendwie einen Elternteil verloren haben oder so. Und da ist natürlich die Chance sehr, sehr klein.
Ja, ja, klar. Es war ein Einschnitt in dein Leben und von einem Tag auf den anderen hat sich wahrscheinlich vieles verändert. Was hat sich denn konkret für dich verändert? Du hast jetzt gerade zum Beispiel diesen Übergang dazu erzählt, dass du quasi sagst, durch diesen Tod habe ich auf einmal ganz viel Hoffnung in meinem Leben und so quasi, du sagst, du schaffst das schon.
Ja.
Gibt es andere Dinge, die sich für dich noch verändert haben durch diese Situation?
Also mein Freundeskreis ist kleiner geworden. Oder also die Leute, die ich so für mich in meinen Inner Circle quasi zähle, weil ich damals ja einige einfach habe links liegen lassen und sehr beleidigt war, ohne dass die, glaube ich, wussten, was los ist, was ich auch heute so ein bisschen unfair finde. Aber damals wusste ich mir auch irgendwie nicht anders zu helfen. So. Genau, und also familiär hat sich natürlich auch einiges verändert. So, da sind jetzt nur noch meine Mama und ich. Und wir hatten eine Zeit lang kein so gutes Verhältnis. Und als mein Papa tot war, wusste ich eben, sie ist jetzt meine Familie. Und jetzt müssen wir das irgendwie, wenn ich Lust habe, eine Familie zu haben, irgendwie hinkriegen. Und tatsächlich sind wir ganz schön zusammengerückt durch diese gemeinsame Erfahrung. So, also genau. wir sind jetzt eine Zweierfamilie und glücklich, glücklich zu zweit.
Ja.
Genau, ja.
Und ja, jetzt haben wir viel, viel quasi über die Vergangenheit geredet. Wie lebst du denn heutzutage damit? Also quasi seit diesem Jahr quasi, ist ja jetzt, sag ich jetzt mal so, die Gegenwart. Wie ist die Gegenwart jetzt gerade für dich? Mit etwas Abstand, aber trotzdem ja noch relativ frisch.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich gut damit zurechtkomme, dass mein Papa tot ist. Also ich kann ein gutes Leben führen und ihn irgendwie so in Erinnerung haben, dass ich damit zufrieden bin, auch wenn ich immer noch natürlich ihn gerne bei mir hätte. Und natürlich gerne sagen würde, du, ich könnte mir langsam vorstellen, Kinder zu kriegen, das hier ist mein Freund, das und das ist mein Job, so, ne? Das sind natürlich irgendwie Sachen, wo ich denke, Mensch, das können andere noch sehr lange mit ihren Papas teilen und ich jetzt halt nicht mehr so, klar, das vermisse ich schon. Aber so im Alltag, wenn ich an ihn denke, dann ist das meistens eine schöne Erinnerung. Also wenn ich zum Beispiel koche, ich schlecke ganz gerne mal das Messer ab. Und da hat er mich früher immer sehr viel geschumpfen. Und wenn ich das heute mache, dann denke ich jedes Mal an meinen Papa und denke, ah ja, jetzt hätte er geschumpfen. Aber hat er Pech, jetzt ist er ja nicht mehr da. So. Ja, also manchmal haben wir so ein ganz humorvolles quasi Zwiegespräch in meinem Kopf. Ja, ich glaube nicht an Leben nach dem Tod oder an irgendwie, dass seine Seele noch irgendwo ist oder so. Sondern also für mich ist er einfach weg, aber wenn mir danach ist, dann rede ich mit ihm. Also dann rede ich ja eigentlich mit mir, aber genau, manchmal, wenn ich ihm was zu sagen habe, so, dann mache ich das. Genau.
Jetzt hast du quasi mir das Wort aus dem Mund genommen.
Sorry.
Ich wollte genau das quasi gerade fragen. Redest du manchmal wirklich mit ihm?
Ja. Ja, auch laut, aber nur wenn keiner da ist, weil ich denke, die Leute halten mich für verrückt.
Also denken kann man das mit Sicherheit, aber ich glaube, ganz ehrlich, also ich würde jetzt sagen, das ist vollkommen normal.
Voll,
ne? Ja. Das muss man ja einfach mal so sehen. Und ist auch ein Teil von Trauer, ne? Also Trauerbewältigung vor allem oder Trauerarbeit.
Ja.
Dass man halt einfach quasi auch manche Sachen so weitermacht wie vorher, ne?
Ja, voll. Also man muss ja wirklich, oder ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie eine neue Beziehung zu diesem Menschen aufbauen, so irgendwie. Und dann teilweise, wenn die Trauer zu krass war und ich gar nicht mehr klar kam, dann habe ich auch gesagt, oh Papa, ey, jetzt lass mich mal in Ruhe. Hat nicht funktioniert, aber naja, dann habe ich ihm auch teilweise ein bisschen mal die Meinung gesagt, so, dass es mich gerade nervt. Ja, genau, also da sind wir in einem sehr einseitigen Zwiegespräch quasi, ja.
Naja, klar. Gibt es irgendwelche Sachen, die du seitdem quasi bewusster so machst, wie quasi dein Vater das gemacht hätte oder so? Oder so irgendwelche Sachen, die du quasi in deinen Alltag integriert hast, die ja vielleicht damals gar nicht so deine Verhaltensweise waren, jetzt auf einmal schon? Oder irgendwie so? Irgendetwas, was du quasi von ihm mitgenommen hast, so sage ich jetzt mal.
Also nichts, was ich nach seinem Tod jetzt irgendwie quasi ihm zu Ehren anders gemacht hätte oder so, das nicht. Aber ich habe zum Beispiel von ihm kochen gelernt. So, und da denke ich heute noch sehr viel dran zurück, genau, wie man was schneidet und so. Da hat er gute Tipps. Das mache ich heute noch so und freue mich darüber, dass ich das noch so mitnehmen konnte. Ja.
Ja, dann habe ich eigentlich noch eine Frage. Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen über diese Floskel, Trauer ist individuell geredet. Es gibt noch so eine andere Floskel, die ja auch gerade in der akuten Trauer häufig gesagt wird, dass die verstorbene Person immer bei einem bleibt. Wie stehst du dazu?
Oh, ich fand das ganz schwierig. Also ich fand das total anmaßend, irgendwie, wenn mir das in der ersten Zeit jemand gesagt hat, so, weil ich mir dachte, boah, ich kämpfe gerade darum, möglich quasi mir begreiflich zu machen, dass er nicht mehr da ist. Und wenn dann jemand kommt und mir sagt, irgendwie seine Seele ist irgendwie noch da oder so, dann dachte ich, boah, jetzt lass mich in Ruhe. Ich versuche gerade irgendwie hier mit dem Gegenteil klarzukommen. Keine Ahnung, das kam mir dann immer so vor, als würde mir die Person jetzt so ihre Religion oder Weltsicht oder so aufdrücken wollen in einem Moment, wo ich da überhaupt nicht für empfänglich war. Ja, das gar nicht. Aber was halt auf jeden Fall bleibt, ist die Erinnerung so, ne? Also alle schönen Momente und auch alle blöden Momente. Also Tote sind ja auch nicht immer nur gut so. Ich finde, da kann man dann auch offen irgendwie sagen, was einen schon immer genervt hat. Genau, aber so das ist auf jeden Fall das, was bleibt. Und ja, so ganz viel, was man halt von der Person gelernt hat und so, ne? Das geht natürlich nicht weg. Was ich schon merke, ist, dass Also es gibt so ein paar Erinnerungen, die sind sehr gefestigt, weil es halt Fotos gibt von der Situation oder weil meine Mama und ich immer so die gleichen paar Anekdoten uns gegenseitig erzählen. Und ich merke, dass andere Sachen zum Teil verloren gehen. Ne? Also man kann nicht jede Erinnerung für immer mit sich tragen. So, da muss man sich mit abfinden, dass ich zum Beispiel gar nicht mehr weiß, wie er gegangen ist oder wie er gerochen hat oder so. Ne? Das sind so Sachen, auf die muss man dann einfach verzichten und halt alles, was einem wirklich wichtig ist, vielleicht aufschreiben oder irgendwie ein Fotobuch anlegen oder so. Genau, weil da schon einiges einfach durchs Gehirn durchrasselt so mit der Zeit. Ja.
Klar.
Ja.
Hast du sowas gemacht, wie Tagebuch zu schreiben in der Zeit oder so? Oder hat dir sowas irgendwie geholfen? Oder hast du irgendwas aufgesprochen? Oder?
Na, also ich habe tatsächlich, weil ich so voll Angst hatte, alles zu vergessen über ihn, so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich so, die mir so ganz wichtig waren, die ich so voll wertvoll fand an ihm oder einfach schöne Situationen und so. Da habe ich, weiß ich nicht, eine Seite so, oder so aufgeschrieben, dann war ich zu fertig, da sieht man auch so die Tränenflecken drauf. Also das, da dachte ich dann irgendwann, oh, das ist irgendwie zu krass, das mache ich später weiter und jetzt 5 Jahre später habe ich es immer noch nicht fertig. Also ja, ich glaube, die Sachen, die bleiben im Kopf. Nee, habe ich nicht so konkret, weil ich irgendwie dachte, vielleicht gehört es auch zum Trauerprozess dazu, dass das Gehirn entscheidet, was es quasi behält und was nicht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch überbewertet, weiß ich nicht.
Ja.
Ja. Na, ich habe das einfach so quasi dem Ganzen seinen Lauf gelassen und gucke mal, wie es weitergeht so. Ja.
Jetzt merke ich, jetzt habe ich doch noch ein paar Fragen.
Ich habe Zeit.
Wenn du in der Rückschau jetzt quasi, stell dir jetzt mal vor, du bist ein Vogel und guckst von oben drauf. Wenn du jetzt in der Rückschau auf diese Zeit schaust, du, es ist A, Zeit vergangen, klar, aber B, wie siehst du diesen Prozess für dich? Von quasi dem Tod bis jetzt, war das für dich so, wie es war, gut? Was hätte anders sein sollen oder so? Oder hättest du dir anders gewünscht?
Also schon größtenteils gut. Also ich hatte so das Gefühl, keine Ahnung, vielleicht wie bei einer Geburt oder so. Das ist super schmerzhaft, aber es ist halt irgendwie ein Prozess, der ist gut so, wie er ist. So, da kann man auch nichts überspringen oder irgendwie groß sich abnehmen lassen oder so. Bei der Geburt ja noch eher, dann kann man Schmerzmittel nehmen, das kann man in der Trauer ja nicht so leicht. Das Einzige, wo ich glaube, da wusste ich mir irgendwie nicht so zu helfen, ist, als es mir nach einem Jahr ungefähr so ganz schlecht ging, weil da wirklich so alles irgendwie eingebrochen ist quasi. Und da glaube ich schon, da hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, es hat sich angefühlt, als hätte ich irgendwo einen falschen Ausweg genommen und wüsste nicht wo. Also da wäre vielleicht der Moment für eine Therapie oder so gewesen. Genau, weil ich da so das Gefühl hatte, sonst, wenn ich gemerkt habe, boah, ich möchte gerade einfach, mir reicht's jetzt. Ich habe jetzt den ganzen Tag geheult, jetzt reicht's, ich will heute Abend irgendwie ausgehen und einen netten Abend haben, so, dann konnte ich das auch irgendwie. Das konnte ich so ein bisschen emotional sortieren und dann hatte die Trauer ihre Zeit und dann hatte aber auch ich so meine Zeit. Und es war so eine Zeit, da war nur die Trauer da und das war echt irgendwie, das war so anstrengend und zermürbend und hat auch dann irgendwie nichts gehabt, wo ich irgendwie so dachte, ah, jetzt bin ich irgendwie einen Schritt weiter oder so, das war doof. Aber ich weiß auch nicht, wodurch das kam, so, keine Ahnung. Ja, vielleicht muss das auch so sein, weiß ich nicht.
Ja. Ich glaube, an dieser Stelle ist nochmal eine wichtige Stelle für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen, wenn ihr euch genau in einer solchen Situation befindet, wo ihr quasi an dieser Schwelle seid und überlegt, brauche ich eine Therapie oder nicht, entscheidet euch, falls ihr merkt, ihr kommt selber da nicht raus, entscheidet euch bitte dafür, diese Therapie anzunehmen und Hilfe zu suchen. Es muss nicht direkt eine Therapie sein, es gibt viele öffentliche Angebote, die einfach auch gerne euch zuhören und euch Möglichkeiten geben. Genau, dafür kommen auch noch ganz viele Links in die Shownotes, sodass ihr da für den Fall, dass das für euch zutreffend ist, da nochmal nachschauen könnt.
Sehr gut.
Genau. Finde ich schwierig, finde ich trotzdem eine wichtige Sache, das nochmal zu fragen. Wenn du jetzt einfach mal sagen würdest, du hättest jetzt doch diesen Ratgeber, was wäre so diese eine Sache, die du sagen würdest, wenn jemand gerade in dieser Situation ist, was würdest du demjenigen auf den Weg geben?
Boah, nur eine Sache.
Kannst auch mehrere Sachen sagen, so meine ich das nicht, aber ich meine, also das soll, ich finde, das ist immer so schwierig, das soll ja überhaupt nicht aufdrücken oder in irgendeiner Form sagen, mach das, sondern eher so, vielleicht probier mal das oder das aus, so meine ich halt.
Ja. Also bei all diesem Positiven, was ich jetzt gesagt habe, würde ich, glaube ich, sagen, naja, Trauer tut halt einfach weh. So. Und das braucht Zeit. Also ich habe irgendwann gemerkt, boah, mich macht Trauer so müde, weil wenn ich so richtig geheult habe, so dann war einfach der Tag gelaufen. Nicht, weil ich dann scheiße drauf war, sondern weil ich so dachte, oh, ich bin so müde. Ich konnte wirklich nichts mehr machen. Ich konnte die Augen nicht aufhalten. Deswegen habe ich mir dann angewöhnt, wenn ich geweint habe wegen meinem Papa, dann nehme ich mir den Rest des Tages frei. Und das war total gut, dass ich das machen konnte, weil ich damals studiert habe. So, dann hat man ein bisschen mehr Freiheit. Deswegen ist das jetzt vielleicht kein Tipp für die meisten, die halt irgendwie normal berufstätig sind. Weil da kann man nicht 5 Tage die Woche sagen, ja Mensch, ich habe heute Morgen wieder geweint. Der Tag ist gelaufen, so, ich gehe jetzt ins Bett. Bin halt traurig so, deswegen kann ich nicht arbeiten.
Ja.
Genau, aber ne, also wenn man die Möglichkeit hat, sich da irgendwie Raum zu geben, dann ist es, glaube ich, gut, sich den zu nehmen, weil das ist einfach irre anstrengend. Ja.
Ja. Vielen Dank. Dann, du hast ja gesagt, du bist auch treue Hörerin unseres Podcasts.
Ja.
Dann kennst du mit Sicherheit unsere letzte Frage auch schon.
Mm.
Und die Frage möchte ich dir dann jetzt gerne zum Ende des Podcasts auch stellen. Und zwar, was glaubst du, kommt danach?
Gar nichts. Der Körper löst sich auf und alles andere ist schon nicht mehr da.
Okay, dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, liebe Sophie, für dein Auftreten bei uns hier im Podcast. Und ja, alle weiteren Infos zu diesem Thema, aber auch natürlich eine Triggerwarnung und die weiterführenden Links findet ihr in den Shownotes, auch alle weiteren Informationen, die wir zu diesem Thema haben. Ihr findet unseren Podcast auf allen Podcast-Plattformen und könnt da gerne auch eine Bewertung hinterlassen, gerne auch auf Spotify und Apple Music, das ist ganz wichtig. Wichtig ist dann jetzt auch noch zu sagen, bei all den schweren Themen, vergesst das Leben nicht.